Visionen für morgen. Sie hören den Horizont-Podcast. Chefredakteur Jürgen Hofer spricht mit bekannten Persönlichkeiten über die Zukunft von Medien, Marketing, Kommunikation und Werbung.
Agenturen von heute, Agenturen von morgen. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Horizont-Podcasts anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Horizont. Wir wollen in den nächsten knapp 50 Minuten über Werbeagenturen und die Agenturlandschaft sprechen und dazu habe ich zwei spannende Experten eingeladen. Zum einen Marius Jan Demner, wohl unbestritten einer der bekanntesten Werber Österreichs. 1969 gründete er seine Agentur, die heute als Demner, Merlecek und Bergmann, kurz DMB, nach wie vor zu den größten und erfolgreichsten des Landes zählt. Zum anderen Eva Oberdorfer, Managing Partner der 2016 von ihr mitgegründeten Agentur We Make Stories. Eva Oberdorfer ist zudem im Vorstand des CCA, dem Kreativclub Austria, vertreten. Danke, dass Sie beide sich Zeit genommen haben. Herr Demner, Ihre Agentur ist gut 20 Jahre älter, als es der Horizont heuer wird. Sie können die Entwicklung der Agenturszene wohl durchaus besser beurteilen. Man hört heute viel von den goldenen Zeiten der Werbung in den 80er Jahren, in den 90er Jahren und so weiter. Die Eingangsfrage an Sie, war denn früher alles wirklich besser?
Das hängt vom Niveau und vom Standard der einzelnen Agenturen ab. Es hat früher vielleicht eine größere Klarheit geherrscht über das Spielfeld. Ja, also was eine Werbeagentur ist, das war ziemlich klar umrissen. Was man bekommt, war eigentlich in der Regel auch ziemlich klar. Und das ist ja in den letzten, sonst würde ich sagen, knapp 15 Jahren doch merklich durcheinander geraten. Disruption ist ja ein Wort, das nicht nur die Kunden erschüttert, sondern auch die ganze Agenturlandschaft. Und das in dem Sinn, dass natürlich alles vielfältiger, vielteiliger, viel fragmentierter geworden ist. Und das ist eine radikale Veränderung, mit der wir jetzt allmählich zu leben gelernt haben.
Radikale Veränderungen, Eva Oberdorfer. Die haben auch stattgefunden Ende der 2000er Jahre und wenn ich da richtig informiert bin, Sie haben Ihre Karriere quasi mitten in einer der großen Wirtschaftskrisen 2008, 2009 begonnen. Wie radikal schlechter oder besser ist es denn geworden?
Naja, prinzipiell würde ich mal sagen, dass es besser geworden ist. Es ist anstrengender geworden vielleicht. Es ist umfangreicher geworden. Man muss sich wesentlich mehr Wissen aneignen, weil der Markt extrem segmentiert ist, es gibt viel mehr Medien und ich glaube, die Herausforderung ist eine größere. Und ich denke mir, die Herausforderung als Agentur, die muss man annehmen und dann funktioniert es eigentlich ganz gut, ja, wenn man sozusagen jetzt nicht als Problem darstellt oder als Problem sieht, sondern dass man es als Herausforderung annimmt.
Lassen Sie uns, bevor wir quasi die einzelnen Brennpunkte erörtern, das Thema Werbung und Agenturen mal bisschen größer fassen, Herr Demner. Worin sehen Sie denn die Zukunft von Agenturen? Was braucht es künftig? Braucht es eine Agentur? Und was braucht es künftig auch nicht mehr?
Ich denke, man soll das gar nicht so an den Agenturen festmachen, weil das ist zu eng gedacht. Was Unternehmen brauchen, sind Narrative, sind Geschichten. Das wird ewig so bleiben. Und es ist gerade in so halt fragmentierten, gesplitterten Zeiten und Situationen wichtiger denn je. Also wie man das Ganze dann benennt, die Dienstleistung oder die Teilnehmer, das ist wieder eine andere Frage. Aber die große Geschichte brauchen sie, außer sie haben gerade einen Impfstoff erfunden und dann brauchen sie gar nichts, dann geht das schon. Ja. Ja, das ist eigentlich die Situation. Die Agenturen im klassischen Sinn sind sozusagen heute nicht mehr Agenturen im klassischen Sinn, weil die Leistungen aufgesplitteter sind, Und manche schaffen es doch, das Ganze unter sozusagen eine Metaebene zu stellen, aus der viel ableitbar ist. Und das wird auch die Zukunft sein für Agenturen. Sonst haben sie ein breites Feld an einzelnen Dienstleistern, die eigentlich so ein interessantes Ziegelschupfen machen. Dann gibt es Unternehmen, die vielleicht glauben, sie halten das gut zusammen oder sie können die Agenturleistung auch selber bringen. Also es gibt da sehr viel, sehr unterschiedlich. Aber die Marken, die Narrative werden bleiben.
Das ist ja ein ganz spannender Aspekt. So Begriffe wie Storytelling sind jetzt in den letzten Jahren sehr en vogue geworden. Sie betonen die Narrative, quasi auch die Geschichte, die es braucht. War das denn je anders oder ist es wirklich nur das erwähnte Umfeld, das sich verändert hat?
Ich denke, es war eigentlich nie anders, nur haben einige die Übersicht verloren, auf was es dann letztlich ankommt. Man läuft Technologien, Moden nach, Trends nach und man konzentriert sich heute oft zu wenig auf das, was eine Marke zu leisten vermag. Und letzten Endes arbeiten wir in der einen oder anderen Form ja immer nach wie vor für Marken. Die keine Marken sind, brauchen uns eigentlich auch gar nicht. Die haben ein ganz einfaches Narrativ. Das ist der Preis und die simple Verfügbarkeit und aus.
Marken, die Geschichten brauchen. Eva Oberdorfer, ist Werbung so einfach und dann doch so komplex? Geht es um die eine Geschichte?
Naja, unser Firmenclaim, ich muss jetzt gleich die Agentur ins Spiel bringen. Wir haben ja sozusagen, unser Purpose is a lead with a story. Und da bin ich mit Herrn Demner definitiv einer Meinung. Ja, das heißt, die Geschichte ist das Um und Auf einer Marke, eines Unternehmens oder Organisation, auch der eigenen Organisation. Ich glaube, der Purpose wird einfach immer wichtiger für unsere Kunden und für Agenturen selbst. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man sozusagen die eigene Definition der Agentur nicht aus den Augen lässt. Und gerade weil der Markt so wahnsinnig vielschichtig geworden ist, ist es umso wichtiger, dass man die eigene Marke genau definiert. Und ich denke, das ist wichtig, den Kunden das Gefühl zu haben, damit sie wissen, für was die Marke steht, die eigene Agentur und genauso für Mitarbeiter, weil die suchen sich jetzt das Unternehmen nicht mehr aus, die beste Arbeitgebermarke, sondern die Mitarbeiter definieren sich auch sehr viel über die Sinnfrage, sozusagen der Sinn in der Arbeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Unternehmen ganz eine klare Position dazu bezieht.
Also auch die Geschichte quasi des eigenen Tuns und nicht nur für Fremde hat einen durchaus relevanten Stellenwert. Lassen Sie uns noch einen Blick in die Vergangenheit werfen, Herr Demner, ein Vorwurf, der immer wieder kommt. Werbung ist wahnsinnig schlechter geworden. Es ist langweilig, es ist banal, es ist austauschbar, wie auch immer. Ist das denn wirklich so?
Das würde ich so nicht sagen. Werbung oder das, was wir Werbung nennen, hat ja auch neue Terrains erschlossen, ist durch Technologien vielfältiger, teilweise auch effizienter geworden. Ob es da qualitative Unterschiede gegeben hat, das ist auch ein eigenes Narrativ von rückwärts gewandten Menschen. Ich versuche mir das nicht anzugewöhnen, bis jetzt habe ich es geschafft. Es hat jede Zeit einfach ihre Umstände und es stellt sich die Frage, finde ich eigentlich gar nicht, ob es früher besser oder jetzt besser ist, weil wenn du es nicht gut genug findest, bist falsch am Platz, nicht? Dann musst du was anderes suchen. Wenn du nicht nach vorne schaust, dann hast du keine Zukunft. Und wenn du nur in die Vergangenheit schaust, da zahlt dir auch niemand was dafür dann, nicht? Also man muss schon aus der Situation immer, Werbung ist ja auch noch ein sehr kurzlebiges Produkt oder das, was wir Werbung nennen. Und das muss ich sozusagen jeden Tag bestätigen, jeden Tag weiterentwickeln. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir dann gut waren, wenn wir Marken in einem Kern etabliert haben, aber sie ständig weiterentwickelt haben. ständig neu inszeniert haben, ständig irgendwie frisch inszeniert haben. Also diese Verbindung zwischen langer Kontinuität und Wachheit und Neugier, das ist ja eines der wichtigsten Ingredienzien sozusagen in unserem Metier. Also wenn man das sozusagen so betreibt, dann kann man auch Dinge weiterentwickeln. Die Vergangenheit ist immer schön für historische Betrachtungen. Wenn sie in Sentimentalität umschlägt, dann sind die zu bedauern, die sich darin verlieren.
Darf ich da noch mal kurz einhaken mit dem Werbung war früher besser? Das finde ich ganz eine interessante Frage, weil meiner Meinung nach kann man das überhaupt nicht vergleichen. Ja, Werbung früher hat komplett anders funktioniert. Es waren ganz andere Voraussetzungen als heute und ich finde, man kann es überhaupt nicht vergleichen. Es hat früher sozusagen diese eine Idee gegeben und mit dieser einen Idee hat man alle Kanäle bespielt, so die Klassiker, TV, Hörfunk, Radio etc. Und ich finde, durch die Erfindung des Internets ist es eben so vielschichtig geworden und das Storytelling funktioniert auch komplett anders. Es funktioniert Werbung anders. Was ich schön finde, dass man mit einer Idee die Möglichkeit hat, die Welt zu verändern, mit einem Gedanken, sprich Black Lives Matter, Hashtag MeToo. Und ich glaube, dass man es eben nicht vergleichen kann, ja, die Werbung aus den 80er Jahren mit Werbung, wie sie heute funktioniert. Und ich glaube, es muss ein medien- und formatneutraler Gedanke sein, der dynamisch skalierbar ist. Und deswegen gibt es diese Vergleichbarkeit nicht. Werbung hat früher so funktioniert, die war gut, und Werbung funktioniert jetzt so und die ist auch gut. Und da gibt es natürlich schlechtere Werbung und bessere Werbung. Werbung, die gut funktioniert und Werbung, die nicht so gut funktioniert.
Lassen Sie uns doch mal dran teilhaben, wie man denn als Kreativer eine gute Idee, eine gute Geschichte findet oder erfindet. Mhm. Wie geht man an diese Aufgabenstellung? Das waren jetzt zum Beispiel zwei sehr prominente Beispiele, die quasi Dinge auch verändert haben. Das gelingt natürlich als Marke nicht immer, aber schon auch, dass quasi große Marken mit großen Gedanken oder Ideen durchaus Dinge ins Rollen bringen oder für etwas stehen, das quasi das beschrieben oder das erfüllt, was sie beschrieben hat, demnach. Frau Oberdorfer, wie kommt man zu diesen guten Gedanken?
Also im Grunde ist es wichtig, dass ein Unternehmen eine gute Positionierung hat, ein gutes Produkt anbietet, weil ich glaube, wenn die Basis nicht stimmt, ist es natürlich, kann man vielleicht eine schöne Hülle herummachen und hat vielleicht kurzfristig Erfolg, aber ich glaube, im Grunde ist es wichtig, dass mal das, was es zu bewerben gilt, dass da die Basis stimmt. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass man sozusagen von dieser klassischen Zusammenarbeit mit Auftraggebern, dass man sozusagen das Briefing kriegt, man entwickelt drei Routen und geht hin, Kunde applaudiert oder auch nicht, dass man von dem ein bisschen weggerückt ist. Ja, wir haben Kunden, vor allem jetzt aus der Startup-Szene, wo wir extrem integriert werden in das Unternehmen. Wir sind bei einem Kunden von uns, sind wir Teil vom Management Board und da kriegt man ein komplett anderes Onboarding. Ja, man ist viel mehr in der Marke drinnen, man ist komplett integriert und aus meiner Sicht sind das die Momente oder die Möglichkeiten, wo man wirklich große Ideen und Geschichten entwickeln kann, übergeordnete Ideen, weil man eben ganz tief in der Marke eintauchen kann. Und das hat für mich einen massiv qualitativen Unterschied, ob man sozusagen nach den Mad Men Vorlagen mit Briefing und Agentur mach mal oder ob man sich mit den Kunden sozusagen wirklich gemeinsam auf eine Ebene begibt und eine völlig andere partnerschaftliche Zusammenarbeit hat als quasi Kunde und Auftragnehmer und Dienstleister. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das die Basis ist für die Entwicklung von wirklich guten, großen Ideen.
Auf Augenhöhe, Herr Demner?
Ja, also ich sehe nur den... Ich möchte jetzt ein bisschen widersprechen. Erstens glaube ich, dass ein gutes Zusammenklingen zwischen Kunden und Agentur, wurscht, ob es formaler oder informeller ist, sowieso Grundlage ist für, wenn du Kunden hast, die dir nicht vertrauen, die dir nicht glauben, die dir nichts zutrauen, die andere Ziele haben als die du vielleicht selber hast als Agentur, dann ist ja eh daneben. Also ich sehe da keine Veränderung. Ich sehe auch in diesen Megatrends, die Sie gerade zitiert haben, sehe ich auch gar nicht solche Unterschiede. Weil wenn ich heute zitiere Black Lives Matter, nicht, und die Klimabewegung zitiere und so weiter, dann vielleicht, weil ich halt schon so lange unterwegs bin, oder MeToo jetzt, also das sind keine neuen Bewegungen. Also es hat eine Gloria Steinem gegeben in den Staaten, nicht, oder eine ganze Susan Sontag, eine ganze Reihe von ganz besonders herausragenden Frauen, die viel radikaler eigentlich, aktivistischer noch und herausfordernder in einem sehr konservativen Umfeld beispielsweise Frauenanliegen forciert haben und so. Nur es ist ja auch interessant, dass sie ja gar nicht Werbung zitiert haben, weil Black Lives Matter ist keine Werbekampagne, nicht? Me Too ist keine Werbekampagne, nicht? Es ist, wir sollen auch unsere Branche von wegen, dass wir die Welt verbessern, verändern und so weiter, nicht überschätzen. Wir sind meistens die, die eigentlich surfen auf den Trends, die sich schon entwickelt haben, die gerade da sind. Sie verstärken, sie nutzen oder auch verschlafen, nicht? Das gibt's auch in unserer Branche. Aber ich sehe da gar nicht so unterschiedliche Verhaltensweisen. Und Beziehungen zum Kunden sind immer Hund, nicht? Ich meine, wenn es klappt, dann klappt's. Wenn irgendwo Sand reinkommt, klappt es dann meistens nicht, nicht? Also ich habe immer versucht, Kundenbeziehungen teilweise sogar über Generationen hinweg aufzubauen. Das ist auch fallweise gelungen. Interessanterweise sind das einige der erfolgreichsten und best im Markt best verankerten Marken. Aber das ist immer nur so gegangen, dass ein tiefes Verständnis über Wert von Ideen und Marken da ist. Und das ist erodiert. Ich habe das Gefühl, dass manchmal, ich sage nicht überall, Gott sei Dank gibt es die Ausnahme, aber manchmal wird heute eine Idee als Commodity betrachtet. Die Agenturen sind in Ausnahmefällen sozusagen auf der C-Etage der Unternehmen angesiedelt. Die Agenturen haben im Laufe der Zeit, weil sie zu sehr einen Fokus gehabt haben, auf Dienstleistung, nämlich nur Geschichten zu erzählen, haben sie vergessen, dass sie auch Berater sind, dass sie Strategen sind, dass sie in geschäftlichen Dimensionen denken müssen, dass das alles dann mit dem Kunden natürlich auch dort diskutiert werden muss, wo man wirklich was bewegen kann, nicht? Wenn man Werbung ist zu einer in vielen Unternehmen verwalteten, ja, das muss man halt machen, ne, geworden. Aber die wirklich abhängig sind davon, dass die Werbung funktioniert, die verstehen, dass das auch auf den Vorstandsebenen Sache ist. Wir arbeiten sehr gern mit Unternehmern zusammen oder mit unternehmerischen Menschen, nicht? Egal, wo sie jetzt im Unternehmen sind. Also du musst dir immer Verbündete suchen, die wissen, sie oder glauben, sie können mit Ideen auch was weiterbringen. Und dann geht das ja. Und das Strategien, die nur sozusagen vervielfältigt sind. Ich meine, es werden heute immer hineingeholt, die großen Beratungsfirmen, nicht? Die verkaufen dann für ein Wahnsinnsgeld, die haben dann Vielfaches von den Stundenhonoraren, die wir heute verrechnen können. Ja, das hat dort funktioniert, in Amerika haben wir was gehabt und da haben wir was gehabt. Und diese Templates werden dann verkauft, nur der Berater ist dann irgendwann weg, das Budget ist erschöpft, der Kunde bleibt trotzdem über. Und die Agenturen müssen sich besinnen, dass sie gerade aus dieser Vielfalt an Talenten, die sie haben und auch aus der Möglichkeit, also sozusagen technologischen Unterbau, Hilfestellungen auch mit einem Business Sense zu verbinden. Das ist eigentlich etwas Einmaliges und das verschwindet immer mehr. Ne?
Sie sprechen da also Sie haben es Erosion genannt an, die ist vor allem getrieben oder bedingt durch quasi die Auftraggeberseite.
Nein, Ich glaube, die Schwäche liegt nicht bei den Auftraggebern, die liegt bei der sogenannten Agenturlandschaft, die viel zu lange Entwicklungen hinterhergehoppelt ist, anstatt sie selber voranzutreiben. Und dieser Mangel an, wie soll ich sagen, an Innovationslust und Neugier in der eigenen Branche hat dazu letztlich, das ist ja die weltweite Entwicklung dazu geführt, nicht? Und Sie sehen ja, es gibt ja den Verfall richtig gehend heute der großen internationalen Agenturketten auch, nicht? Und überall dort, wo Menschen unternehmerisch unterwegs sind, bewegt man sich. Österreich ist ein wahnsinnig kleines Land, nicht? Also die Größenordnungen und so sind aus internationaler Sicht jetzt sehr überschaubar, nicht? Also was macht man? Man konzentriert die Hubs irgendwo in Frankfurt und in London und in New York und so weiter. Aber interessanterweise, die Agenturen, die sich hier, die sogenannten Agenturen, die sich hier entwickelt haben, das sind überwiegend eigentlich die Leute, die unternehmerisch immer schon agiert haben oder neu, weil sie sich das Wagnis antun, wie die Kollegin zum Beispiel. Und da gibt es ja einige Beispiele, sehr positive Beispiele. Die verstehen plötzlich was vom Geschäft, auch ihrer Kunden, weil sie das eigene Geschäft verstehen müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen würden, nicht? Und das schafft eine andere Ebene, einen anderen Anspruch. Und das wird auch in Zukunft immer stärker zunehmen. Also die Verbindung, die Geschichten zu erzählen, die Ideen, auch zu haben, sie anders, die Talente zu haben, sie anders zu erzählen als der Mitbewerber. Aber auch zu wissen, wie das Geschäft läuft oder besser laufen kann, das wird sehr stark zunehmen. Und da wird sich eine Art neues Spielfeld herauskristallisieren.
Das ist ja ein ganz spannender Aspekt. Ich behaupte jetzt nicht, dass es früher nicht so gewesen wäre, aber Fakt ist, in den letzten Jahren haben sich durchaus einige sehr spannende Agenturmodelle, Konstellationen gebildet und geformt, wo eben auch Ihre Agentur dazu gehört, aber auch andere, teilweise eben Menschen, die ganz neu begonnen haben und sofort aus der Selbstständigkeit, teilweise eben auch herausgelöst oder ausgeschieden aus großen Agenturen, die jetzt quasi mit ihren eigenen Agenturen auch sehr namhafte Etats gewinnen. Wie beurteilen Sie diese Szene? Also hat sich da ein neuer Spirit gebildet?
Also prinzipiell bin ich immer sehr froh, dass dass in Österreich die Entwicklung so ist, wie sie ist im Moment, dass es viele Agenturgründungen gibt mit sehr kompetenten Menschen. Finde ich großartig, weil heißt auch, dass es sozusagen für die Auftraggeberseite zwingend ist, dass man sich verbessert. Ich bin froh, dass das Agenturmodell der 80er Jahre ein bisschen am Auslaufen ist, weil ich glaube schon, dass die Agentur, wie vor 30 Jahren, sage ich mal, sozusagen Kunden immer wieder ein bisschen in Abhängigkeiten gebracht haben. Und ich glaube, das spürt man jetzt schon ein wenig, dass Kunden misstrauischer geworden sind. Da hat es einfach diese ganzen Verstrickungen gegeben von Produktionsfirmen, Werbeagenturen, man hat Kunden in Abhängigkeit gebracht. Und ich glaube, das hat sich massiv aufgelöst. Kunden sind wesentlich kritischer. Kunden wollen absolute Transparenz, was ich extrem verstehen kann, finde ich wichtig und richtig. Und ich glaube, das Leadership aus den 80er Jahren hat sich auch massiv verändert. Es gibt nicht mehr diesen einen Agenturkopf, der alles weiß und der immer den Hut auf hat, egal um was es geht, sondern es gibt immer einen CEO in einer Agentur. Aber ich glaube, die jungen Menschen, die in Agenturen reinkommen, ja, die haben einfach mehr Wissen, wie funktioniert es im Internet. Ja, es ist so. Und ich glaube, ich muss jetzt als Agenturinhaber keine Angst haben, wenn ich mir Mitarbeiter reinhole, die mehr wissen. Ich muss einfach wissen, wie stelle ich mir die Teams zusammen? Wie sind die Anforderungen vom Kunden? Wie stelle ich die Teams zusammen? Und wo hole ich mir die Experten? Und ich denke mir, es ist völlig normal, wenn man dann sagt, okay, jemand aus der Produktion, der Regisseur oder wie ich immer, hat den Hut auf oder jemand aus der Strategieabteilung oder aus der Social Media Abteilung. Und ich sehe es halt als wahnsinnige Inspiration. Für mich ist es extrem bereichernd, dass es so vielschichtig geworden ist, wenn man halt wahnsinnig viel dazulernt. Und ich glaube, es hat sich einfach der Führungsstil verändert oder muss sich mitverändern. die Entwicklung in Österreich finde ich gut. Ich bin totaler Fan von den vielen Agenturen, die sozusagen sich entwickeln und die auch neu gründen. Es gibt ja jetzt ganz unterschiedliche Schwerpunkte von den Agenturen. Diese klassische Werbeagentur, die gibt es ja in dem Sinn nicht mehr. Und ich glaube, als Agentur hat man auch die Aufgabe, dass man sich ständig in einem Beta-Zustand befindet. Ich glaube, der Moment, wo man sagt, jetzt haben wir eine Agentur gegründet, toll, jetzt habe ich den Etat gewonnen, jetzt kann ich mal ausrasten, den gibt es definitiv nicht. Den hat es wahrscheinlich früher auch nicht gegeben.
Ich kann
ich kann es ja nur jetzt von meiner Zeit sagen, also seitdem ich das angenommen habe, es gibt diesen Moment, dass ich habe es erreicht, ich habe es geschafft, den gibt es nicht. Man ist in einem ständigen Beta-Zustand seit der Agenturgründung. Wir haben uns so oft verändert. Ja, wir sind ständig am neue Dinge ausprobieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sich der Markt halt auch so extrem schnell ändert, weil sich die Voraussetzungen für Agenturen wahnsinnig schnell ändern. Und ich glaube, wenn man diese Bereitschaft hat, macht es wahnsinnig viel Spaß. Wenn man die Bereitschaft nicht hat und sie Wert dagegen, dann ist es, denke ich mir, eher mühsam.
Dann ist man wahrscheinlich auch in der Branche falsch aufgehoben. Aber
absolut, ja.
Was ich daraus schon ein bisschen mitnehme, ist die Veränderung, die unbestritten stattgefunden hat und die natürlich auch neue Zugänge und Herangehensweisen erfordert, auch weil Kunden eben ganz neue Maßstäbe anlegen, anders agieren, wie auch immer. Und das ist ja auch eine der zentralen Fragen, wie schon beschrieben, quasi vorhin auf atmosphärischer Ebene, aber auch quasi die strukturelle Frage der Zusammenarbeit Agentur, Agenturen, Dienstleister, wie auch immer, mit dem Kunden, beziehungsweise eben auch die Frage, und das ist ja auch unbestritten ein Trend, der wiedergekommen ist in dieser Wellenbewegung des Insourcings von Leistungen, von Produktion bis Strategie, von Grafik bis Social Media in Unternehmen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Ist das eben diese Wellenbewegung, die immer wieder kommt? Ist das etwas Nachhaltiges? Ist das nur punktuell für Unternehmen von Relevanz?
Also prinzipiell ist so, dadurch, dass die Anforderungen extrem breit sind, ist es als Unternehmen fast unmöglich, alles, oder ist es eigentlich unmöglich, das anzubieten, außer man ist jetzt ein Riesenagenturschiff und hat alle Departments, die man sich aufgebaut hat. Ich kann jetzt nur von meiner Agentur sprechen, die ein sehr kleines, wendiges Schiff ist. Wir können natürlich nicht alle Anforderungen abdecken. Ne? Man muss kollaborativ denken. Man baut sich Netzwerke auf und ich hole mir lieber Experten punktuell dazu zu den Aufgaben, als dass ich mir jetzt Mid-Level oder Junior-Level Kompetenzen reinhole, mit denen ich dann die Anforderungen ohne dies nicht abdecken kann. Und es ist definitiv nicht notwendig, dass ich als Agentur alles abbilde, beziehungsweise geht's in Österreich, glaube ich, weil der Markt halt wirklich wahnsinnig klein ist, funktioniert auch nicht. Da gibt es ganz wenig Agenturen, die sehr breit aufgestellt sind. In unserem Fall wäre das absolut widersinnig, ja, und ist auch nichts, was wir anstreben. Ja, ich habe lieber die Freiheit, mir wirklich Experten für die einzelnen Bereiche dazu zu holen. Das muss jetzt in Österreich sein, da kann man auch wirklich international gut arbeiten. Vor allem ist es jetzt auch durch Corona nochmal, hat sich das nochmal sozusagen bestätigt, dass es überhaupt kein Thema ist, wo wer sitzt, ja, und da kann man sich tolle Leute aus aller Herren Länder dazu holen. Und
ja, das konnte man eigentlich immer schon.
Aber Sie sind dennoch eines der, das meine ich jetzt nicht despektierlich, letzten großen Schlachtschiffe, die da durch die Agenturlandschaft manövriert.
Das kann man eigentlich, wenn man sich das anschaut, auch in Frage stellen. Es gibt Kollegen wie, ja, weiß nicht, Jung von Matt zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass die sehr viel kleiner sind. Es gibt andere Gruppierungen. Aber ich möchte woanders einhaken. Erstens, das ist eine Story, die nicht stimmt, dass Kunden früher abhängiger waren von Agenturen als heute. Kunden waren nie abhängig, nie. Es gibt einfach die Beziehung Kunde und Agentur. Und wir haben immer schon einen sehr lebendigen Markt gehabt, noch dazu mit ziemlich seinerzeit eigentlich großen internationalen Teilnehmern. Da waren ja die sogenannten österreichischen Agenturen in der Minderzahl, nicht? Also das stimmt einfach einmal nicht. Ja, Kunden sind heute nicht abhängig von Agenturen, weil es gibt einen Markt für Agenturen. Wenn du einen Markt hast, bist du nicht abhängig. Ja? Du bist aber sehr wohl abhängig, dich gegen deine Mitbewerber durchzusetzen. Und es ist die Kommunikation mehr denn je eines der wesentlichen Möglichkeiten. Und du brauchst Leute, die das ganzheitlich denken können. Also ich glaube, dass wir so Wellenbewegungen haben. Und ich begrüße auch, ich finde immer gut, wenn Leute unternehmerisch agieren, wenn es sehr viele jetzt junge Kollegen gibt, die also auch ganz, ganz kleine Teams Dinge machen. Aber es wird für die Kunden zusehends schwieriger, weil diese gewaltige Fragmentierung stellt sie vor besondere Herausforderungen. Und wir sehen eigentlich einen eher zunehmenden Bedarf wieder, sozusagen die Sachen aus einer Hand zu bekommen. Wie sich diese Hand organisiert oder wie der Kopf hinter der Hand sich organisiert, ist eine zweite Frage. Da gibt es keine Schulen. Es gibt Leute, die sagen, okay, es ist alles wichtig, unter einem Dach zu haben, aber wenn man zu Hause sitzt, ist ja das Dach auch nicht mehr sozusagen das Entscheidende. Andere sagen, wir glauben an die Kooperation, aber am Flugzirkus, das ist despektierlich gesagt, für einen Kunden aus wahnsinnig vielen Disziplinen, vielen Leuten sozusagen dann auf einem Track zu halten, der letzten Endes die Marke speisen soll, das wird immer schwieriger und daher wird sich das auch zusehends verändern. Nur, das, was Sie Schlachtschiffe genannt haben, nicht? Die existieren ja nicht mehr. Ja? Ich könnte Ihnen ein Dutzend Agenturnamen aufzählen, die in Österreich nicht vertreten sind und teilweise auch weltweit nicht vertreten sind. Ich habe Konkurrenten über die Zeit gehabt, die sozusagen internationale Vorbilder waren und gar nicht mehr existieren oder fusioniert werden und so weiter. Also das ist einmal, glaube ich, wichtig zu sagen. Das Zweite ist, wir sind jetzt dabei, das wird demnächst vorgestellt, eine eigene Entity zu machen, die sich mit Strategien ausschließlich und Unternehmensberatung befasst. Und die führen wir zusammen. Also es geht einfach in Consulting, es geht in Campaigning und natürlich geht es auch noch in digitale Ausreizung digitaler Möglichkeiten, so würde ich das nennen, nicht? Und das zusammen zu instrumentieren ist eine Kunst. Das ist eine Machenskunst. Und das können gar nicht so viele. Und die es können, haben die starken Marken und die es nicht können, haben die erodierenden oder die verschwundenen Marken dann zu verantworten, nicht? Und es ist der Marke wurscht, wer die Idee hat. Es ist der Idee wurscht, wer sie hat. Wichtig ist, dass es die gibt und wichtig ist, dass das Ganze so orchestriert wird, dass es kraftvoll sozusagen im Markt der Mitbewerber, aber auch generell im Markt der Kommunikation, der ist ja riesig, nicht? Und unübersichtlicher geworden, durchsetzt. Und das ist schon eine eigene Kunst und daher glaube ich, dass Agenturen prinzipiell einmal wahrscheinlich besser noch als die Accentures dieser Welt geeignet sind, so einen Job zu machen. Es ist ja auch kein Wunder jetzt, dass zunehmend solche Gruppen wie die Staubsauger aufkaufen, Agenturen, meistens auch kreative, sogenannte kreative Agenturen, weil sie merken, Sie bieten austauschbare Ware. Also ich möchte das nicht schlecht machen, nicht? Aber irgendwann.
Es ist ein anderes Geschäftsmodell.
Es ist ein völlig anderes Geschäftsmodell und irgendwann wird sich auch erschöpfen, den Kunden sozusagen Schuhlöffel für den Kunden zu sein, in die bessere Digitalisierung reinzukommen. Das ist noch eine Frage der Zeit, aber es ist auch eine andere Generation da, also auch bei den Kunden anders aufgestellt. Also das wird man nicht ewig verkaufen können, nicht? Und diese Zusammengehörigkeit dieser Disziplinen und die Gesamtorchestrierung, die Dirigenten werden nicht aussterben.
Frau Oberdorfer, Sie hat noch einen Einspruch, eine Ergänzung.
Ja, noch kurz ein Einspruch wegen dem Flohzirkus. Das ist eine wahnsinnig interessante Bezeichnung. Ich glaube, das ist kein Flohzirkus, wenn es eine Kollaboration gibt von unterschiedlichen Disziplinen. Ja, natürlich gibt es einen Dirigenten, der sozusagen den Flohzirkus zusammenhält. Und ich spreche hier von einem Modell Customized Agencies. Es hat jetzt gerade bei dem Postetat eben sowas gegeben, und Zusammenschluss von verschiedenen Agenturen. Und ich finde, dass das ein wahnsinnig tolles Modell ist, was wahnsinnig viel Potenzial hat. Ich glaube, die große Agentur ist nicht mehr notwendig. Es gibt unterschiedliche Modelle, wie die Accentures der Welt, die Droga5 aufkaufen, etc. Oder eben die Customized Agentur oder die kleinen Startups, die dann kollaborativ zusammengehen, die jetzt vielleicht nicht eine eigene Agentur gründen, extra für den Kunden, aber die kollaborativ mit einem Dirigenten den Kunden bedienen. Ja, und das hat mit Flohzirkus bei Gott nichts zu tun. Ja, das ist ein völliges, also, seriös.
Wir werden dann ein bisschen polemisch. Sie haben ziemlich lang schon geredet. Also es ist jetzt polemisch.
Wenn wir jetzt eine Uhr da hätten, glaube ich, hätten Sie die längere Redezeit. Aber bitte, sprechen Sie.
Gut, wir werden es nicht auf die Sekunde abschotten.
Vielleicht rede ich langsamer. Ich möchte da schon reinkommen, weil den Flohzirkus, ich meine, in unserer Branche sollte man gewohnt sein, dass man Dinge sehr pointiert sagt. Aber wir müssen das nicht umdrehen. Ich habe ja in keiner Weise in Frage gestellt, dass Kooperationen auch zwischen Agenturen sinnvoll sind. Ich meine, wir sind in einem Dutzend Länder unterwegs. Wir haben Kontakte in Frankreich, in Italien und so weiter. Wir sind durchaus auch vernetzt. Also ich muss ja nicht hier über die Technik reden, wie man sich aufstellt. Ich glaube auch nicht an den Dirigenten, ja. Aber es gibt in der Beziehung eines Orchesters zum Dirigenten ein Ziel, gesamtheitlich etwas zu schaffen. Und der Flohzirkus heißt, diese Fragmentierung, die es derzeit gibt, wird immer schwieriger, auch für Kunden schwieriger, manche haben es vielleicht noch nicht rausgefunden, sozusagen dann zusammenzuhalten, weil man verliert das große Ganze aus dem Auge, ne? Und das ist die Aufgabe des Dirigenten, ob der in einem Unternehmen sitzt, ob das eine Agentur ist, ob das ein wunderbar funktionierender, mal sehen, wie die Zusammenschlüsse funktionieren von Leuten, die genau das Gleiche auch machen. Das ist ja das Interessante, da gibt es ja Kooperationen.
Also Sie meinen Wien Nord mit Serviceplan?
Nein, ich meine jetzt, nein, das ist ja eine Übernahme, nicht? Also das,
aber zum
das
Beispiel Heimat, DDFG, oder? Ist ja so ein.
Nein, das sind wieder Kooperationen, ja, die sich aus, wie soll ich sagen, aus den Umständen oder Notwendigkeiten oder Nöten des Marktes ergeben, das meine ich nicht. Nein, aber wenn zum Beispiel für einen bestimmten Etat antreten Konstellationen, dann wirkt das wie vier Agenturen, dann verstehe ich, die Leute haben stärkere Digital-Expertise, oder wenn eine Stratege oder Strategie-Entities an Bord werden, dann verstehe ich es auch. Aber dass Leute, die Storytelling machen und genau das Gleiche machen, dann in so einer Arbeitsgemeinschaft drin sind, dann wirkt das wahnsinnig gut einmal für den Kunden. Ich habe jetzt eine große Auswahl, aber ich möchte dann wissen, was macht der eine und was macht der andere. Aber das werden wir ja sehen. Oder wir sehen es ja schon. Wir sehen ja schon, was rauskommt. Nicht? Da ist ja unser Metier unbarmherzig. Wenn die Arbeit toll ist, dann ist die Konstellation toll. Wenn die Arbeit ein Schmarrn ist, Großteil der Arbeit ist leider, das war früher so, das ist heute schon, ziemlicher Schmarrn, nicht? Also dann, was hast du dann von diesen großartigen, ja, Flohzirkus heißt nur, es wird die Zeit immer fragmentierter und es werden die Disziplinen fragmentierter und es ist eine Kunst, das zusammenzuhalten.
Definitiv.
Der Flohzirkus sagt, plackert, ein Flohzirkus hat ja auch keinen Sinn. Die Flöhe haben ja einen Sinn. Die haben ja, die funktionieren ja in sich auch.
Zirkus ist ja auch was Schönes. Ja. Ich würde gern, Frau Oberdorfer, einen Gedanken aufgreifen, den Sie gebracht haben, nämlich das agile, flexible Zusammenstellen von Teams, von Partnern, von Menschen im Endeffekt. Und daraus abgeleitet ja die Frage, wo man die denn auch herbekommt. Wo die ausgebildet werden, in welchen Verhältnissen die zu einer Agentur stehen, wie man sich quasi diese Dinge auch ins Unternehmen, ins Boot, wie auch immer holt. Ist das ein Problem? Sprich, gibt es zu wenig kluge Köpfe im Markt oder ist der Markt sehr gut gesättigt mit Menschen, die sehr gut Bescheid wissen?
Also ehrlicherweise ist in Österreich der Markt mit Menschen, die wirklich hohe Kompetenz haben auf diversesten Gebieten, ja, die wie der Demner eh schon sozusagen angesprochen hat, das ist ja wirklich extrem stark fragmentierter Markt. Das heißt, es muss ganz viele Kompetenzen geben. Und in Österreich, finde ich, ist der Markt jetzt nicht übersättigt. Ja. Man hatte die Möglichkeit, auf den deutschen Markt zurückzugreifen oder generell international auf den Markt zurückzugreifen. Aber in Österreich, ich finde, für Kollaborationen und Zusammenarbeiten ist es einfacher, als wie Menschen zu finden, die in eine Fixanstellung gehen. Das hat sich aber generell mit den Anforderungen von Mitarbeitern wahnsinnig verändert. Das heißt, die Anforderung ist eben 2/3 Arbeit, 1/3 ist Purpose oder meine eigene Vorstellungen zu verwirklichen. Und Mitarbeiter für Fixanstellungen zu finden, finde ich, ist eine Herausforderung geworden. Das ist einerseits, weil viele, also oder die, die extrem gut sind, die gehen in die Selbstständigkeit. Die sich anstellen lassen, wollen meistens nicht mehr Vollzeit arbeiten und ist eigentlich eine große Herausforderung geworden. Und wo man die Leute findet, ich muss sagen, wir haben uns Gott sei Dank diesen Magnetismus erarbeitet, dass wir auch viele gute Bewerbungen kriegen, auch von international. Ist natürlich wichtig, dass man ständig in Austausch bleibt, ja, dass man ständig versucht, Netzwerke zu bilden. Ich glaube, da muss man schon wahnsinnig aktiv sein, dass man, wenn man die Aufträge bekommt, dass man dann das richtige Team zusammenstellen kann. Also ich glaube, der Moment X, man kriegt sozusagen eine Aufgabe, Auftrag, wie auch immer, dass man dann sich überlegt, okay, wo kriege ich jetzt den XY her? Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, das muss schon sozusagen alles vorbereitet sein, dass man sehr schnell und flexibel reagieren kann.
Aber eben aufgrund dieser Fragmentierung und immer komplexer werdenden Welt, ja auch die Frage, wie man diese Menschen an sich ausbildet. Also was brauche ich das auch an Institutionen, an Angeboten, um diesen, das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, aber diesen Wahnsinn inhaltlich zu bändigen? Also haben Sie ein Gefühl, ein Gespür dafür? Braucht es mehr Spezialisierungen? Braucht es gewisse Spezialgebiete, die in Ausbildungen mehr forciert werden müssten?
Naja, also natürlich ist es wichtig, dass jede Ausbildung spezialisiert ist auf dem Bereich, in dem sich die Person ausbilden will. Das ist mal quasi die Grundvoraussetzung. Schwierig. Naja, ich glaube, es ist einerseits Ausbildung, die man genießt, andererseits ist es schon, hängt es auch von den Menschen ab, was sie aus dem machen, ja, wie sehr sie sich sozusagen in diese Themen reinlassen. Und ich glaube, ganz wichtig neben der Ausbildung ist Erfahrung, Learning by Doing und Projekte zu machen. Ich glaube, da stellt sich dann immer ganz schnell heraus, wer wirklich talentiert ist für die jeweiligen Aufgaben und wie erfolgreich man auch Aufträge abwickeln kann.
Herr Demner, Sie bezeichnen sich selbst ja als Autodidakt. Braucht es eigentlich eine Ausbildung oder?
Naja, eines kann ich mit Sicherheit sagen. Sie hilft und sie hätte mir auch geholfen, weil ich bin nicht Autodidakt sozusagen aus Überzeugung, sondern es war damals eigentlich ausbildungsmäßig eine ganz schlechte Situation. Und da hat sich auch sehr viel verändert. Also ich glaube, die Ausbildungen sind halt vielfältiger und es gibt auch in Österreich und die Menschen sind einfach auch gewohnt, auch nicht nur in Österreich zu hocken, sondern sich die Ausbildungsstätten heute auch auszusuchen, teilweise, wenn sie eine gewisse Qualifikation haben. Also die Ausbildung ist wichtig, sie ist besser geworden. Damals war sie entsetzlich, es hat kaum etwas gegeben. Und daher ist das so entstanden. Also ich würde mich nicht als Vorbild hinschauen. Ich habe 10 Jahre lang Blut geschwitzt, weil ich immer geschaut, ich habe einen Kunden gehabt, bevor ich noch eine Agentur gehabt habe. Das ist so aus einer momentanen Situation entstanden. Ich habe mir aber eines vorgenommen. Der wird nicht mein Lehrgeld zahlen. Das heißt, ich habe angefangen zu hackeln, immer mehr als 2-3 Mal so viel, wie andere Menschen es gebraucht hätten. Hätte ich die Ausbildung gehabt, wäre mir vieles leichter gefallen. Man hat sozusagen die Räder erfunden, die es schon längst gegeben hat, aber Der Vorteil war dann wieder, man hat die eigenen Räder erfunden, das ist immer gut. Aber vielleicht nochmal zurück. Natürlich, es war immer schwierig und problematisch, gute Leute zu finden. Das ist so wie gute Kunden zu finden oder sie zu welchen zu machen. Und so ist das auch mit Mitarbeitern. Was schwieriger geworden ist, früher war die Branche selber eine Glamour-Branche. Mhm. Ja? Und ich meine, auch wenn Mad Men sehr überzeichnet ist und ja,
gewisse Dinge stimmen dann doch. Ne?
Es war eine Glamour-Branche, nicht? Das war eine Branche der Stars oder der Möchtegern-Stars, so würde ich es sagen. Und das zieht natürlich unterschiedlichste Menschen an und daher ist sozusagen der Schwall von der Zuzug generell zur Branche viel stärker gewesen als heute. Heute überlegen sich Leute auch in ganz andere Felder. Wir konkurrieren nicht jetzt untereinander so sehr, glaube ich, was Leute betrifft, sondern wir konkurrieren mit anderen Branchen, die attraktiv geworden sind, die es vor einem Dutzend Jahren gar nicht gegeben hat, nicht? Also, ich meine, wenn wir uns anschauen, wie kurz, ich meine, die Apps am iPhone gibt es seit 2008 hat es überhaupt das iPhone das erste erst gegeben, nicht? Also was, das sind läppische 13 Jahre. Die App-Entwicklung und all das, was wo wir heute herumschwimmen, das ist erst viel später gekommen, nicht? Also da gibt es einfach Branchen, wo die sagen, das interessiert mich, da gehe ich hinein oder dort gehe ich hinein. Nur, ehrlich gesagt, es gilt eines. Ich glaube, dass viele Newcomer im Markt einfach übersehen, wenn sie die denken, aha, Kunde, da, zack, also wir machen jetzt mal, nicht? Wir haben immer versucht, also ab einer gewissen Größenordnung haben meine Partner und ich immer versucht, eigentlich schon ein bisschen mittelfristiger zu denken. Ich habe mehrfach abgelehnt, zum Erstaunen der Anfrage, Professuren an der Angewandten in Linz. Die haben gefragt, warum? Das müsste sie doch reizen und interessieren, jungen Menschen was weiterzugeben. Und so sage ich, ja, aber wissen Sie, ich weiß nicht, was ich verändern soll. Ich habe meine eigene Uni. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen, ich muss jetzt schon ein bisschen schauen, weil manche schon in einem Alter sind, wo sie sich dann denken, sich wieder mal zurückzuziehen oder so. Also Leute, die mal jung bei uns begonnen haben. Also wie viele Menschen durch diese Agentur gegangen sind und heute einer leitet das größte Museum der Welt in New York, nicht der andere ist Ministerin geworden, aber es gibt auch reihenweise Agenturen, die aus unserer entstanden sind. Ich habe das immer auch begrüßt. Eben
die ja. Vorhin angesprochenen.
Ja. Also das. Also ehrlich gesagt habe ich meine Zeit schon irgendwie damit verbracht, nicht nur was zu produzieren, sondern auch was weiterzugeben. Und wir haben jedes Jahr Praktikanten, also in einem Ausmaß, das ist woanders schon, warum lachen Sie?
Nein, ich muss Ihnen noch kurz was erzählen, weil Sie gerade das Stichwort Praktikanten.
Ja, also Praktikanten. Nein, ich meine jetzt die Fachpraktikanten, halbes Jahr oder so. Also wir haben Zeiten gehabt, da haben wir bis zu 20 Ferialpraktikanten gehabt und langfristigere auch, ein Dutzend oder so. Und ich finde, das ist auch wichtig, das sind nicht Leute, die dir gleich was bringen, aber ich habe immer gedacht, ich möchte mit der Agentur ein Spielfeld für talentierte, ambitionierte, interessierte, neugierige Menschen schaffen. Und das ist ja schon einigermaßen mal gelungen, mal in einem Jahr besser, mal im Jahr wieder schlechter, nicht? Und ich meine, dann stellen sich die Fragen wieder nicht so. Es gibt manche Leute, die sind da gewesen, dann waren es woanders, dann waren es noch woanders, dann sind sie plötzlich wieder zu uns zurückgekommen. Das ist
ein Kreislauf.
Das ist ein Kreislauf und ich finde, das Problem der Branche ist nicht, talentierte Leute zu finden, sondern das Problem der Branche ist, ein gewisses Niveau zu produzieren, das die richtigen Leute anzieht. Und die richtigen Leute sind nicht, die sagen, naja, die Life-Work-Balance, Wenn ich das Wort schon höre, sage ich, was willst du in unserem Metier? Das ist ein Dienstleistungsberuf. Wenn du nicht gewillt bist, da wirklich ordentlich zu hackeln, wenn du keine Leidenschaft hast dafür, dann lass es doch lieber bleiben. Dann gibt es wunderbare, komfortable Jobs dafür.
Stichwort junge Menschen, Praktikanten.
Ja, da muss ich noch kurz einhaken, wegen dem sozusagen Leidenschaft für den Beruf. Das sehe ich genauso. Ja, mir blutet das Herz, wenn man Menschen zu einem Interview bei sich hat und eine tolle Mappe haben und man eigentlich das Gefühl hat, das Talent da und dann kommt es, naja, wie lange muss man sitzen am Abend? Ja, wie könnte man jetzt nicht die 4-Tage-Woche, wobei die eh noch geht, ja, aber wenn es dann noch weiter runter geht, das finde ich wahnsinnig schwierig, weil ich finde einerseits Talent und andererseits ist es einfach so, wenn man in der Branche beginnt, muss man einfach viel Zeit investieren. Ja, und ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, will man das oder will man das nicht, ist es wirklich wahrscheinlich die falsche Branche. Also
oder vielleicht auch gar nicht so, weil es ist ja so, ich vermute, ich bin jetzt nicht so sportinteressiert, aber im Spitzensport ist ja auch nicht anders. Ne? Du musst wahnsinnig trainieren, um wirklich herausragend zu sein. Und die Frage ist ja auch in unserem Metier, willst du in diesem Metier wirklich Außergewöhnliches leisten und nicht den Durchschnitt? Und ich erlebe, apropos, wenn ich einhaken darf, man sieht eine Mappe von Studienabgängern oder Studenten und so weiter. Und du merkst, es ist ein Talent da.
Aber der Wille fehlt.
Da sind diese Fragen. Und dann taucht plötzlich jemand auf nach 5, 6, 7 Jahren. Ja, ich habe mich ja mal bei Ihnen als Student schon beworben. Dann schaust du die Mappe an, aber die Mappe ist leider dann nicht mehr gut. Weil Talent ist nicht etwas, was du nur hast, sondern was du entwickeln musst, was wie ein Muskel ist, der muss gefordert werden.
Aber das gibt es im Spitzensport sehr wohl, dass es sehr viele talentierte Fußballer beispielsweise gibt, die aber einen Mangel an Kondition, an Einsatzwillen und sonstigen mit sich bringen. Also das ist, glaube ich, das Vorwort, was Sie ja gesagt haben. Das ist, so spannend und schön die Branche ist, es ist und bleibt wahrscheinlich ein Knochenjob und harte Arbeit.
Naja, Knochenjob, ich glaube, das hängt davon ab, wie man selber sieht. Für mich, ich bin ja quasi durch die Schule von Walter Lürze gegangen, der ja bekannt ist für wirklich... Also da muss man zuerst mal sterben, damit man geboren wird. Und ich habe das immer mit extremer Leidenschaft betrieben. Für mich war es nie ein Knochenjob. Für mich ist es normal, 24 Stunden, 7 Tage die Woche drüber nachzudenken. Wenn ich irgendwo hingehe, ich stelle mir nicht die Frage, ist das jetzt für mich Arbeit oder nicht. Ich mache das so leidenschaftlich. Ich mache das so gerne. Für mich ist es ein Hobby auch teilweise. Und ich glaube, diese Leidenschaft muss man mitbringen und sobald es Leidenschaft ist, ist es dann keine Arbeit mehr, dann ist es kein Knochenjob. Wenn es sich wie ein Knochenjob anfühlt, dann ist es mühsam, ja. Und dann steht man ständig kurz vor dem Burnout und denkt, oh, jetzt muss ich wieder die Nacht mir um die Ohren schlagen, oh, das ist wieder ein Bitch. Das Gefühl, ja, das macht die Leute fertig. Und ich denke mir.
Aber das ist Life Work. Wenn die Arbeit nicht stimmt, stimmt dein Leben nicht aus. Ja, und das, was Sie erlebt haben beim Lürzer, der Lürzer, dem ich auch befreundet war, so gut man das sein konnte mit ihm und umgekehrt. Der war großartig, weil er ja auch gefordert hat. Ich meine, die Leute, die mit diesen Einstellungen gekommen sind, die sind nicht einmal aufgenommen worden oder schnell wieder rausgeflogen oder haben ihn auch nicht überstanden, aber der hat ständig hochleistungsmäßig Talente produziert, nicht?
Aber also vielleicht wird dieser Begriff ja irgendwann ja wieder aus der Mode kommen. Wir sprechen dann nur mehr von Life Balance, weil die Arbeit ja auch das Leben sein kann. Das wäre vielleicht auch ein ganz guter Ansatz. Ich würde gerne abschließen. Sie haben jetzt sehr viele Dinge über Glamour der Branche, Kundenbeziehungen, auch quasi im Rückblick und so weiter gesprochen, Ihnen noch eine persönlichere Frage stellen, nämlich die Frage nach dem, was Sie denn eigentlich gerne gemacht hätten. Eine Kampagne, eine Marke, die Sie, Herr Demner, immer gereizt hat, die Sie aber nie gemacht haben, die Sie nie betreuen durften. Wer oder was war das?
Sie bringen mich in Verlegenheit. Ich habe immer das gemacht, was ich machen wollte. Und wissen Sie, wenn Sie Autodidakt sind, dann sind Sie wahnsinnig bescheiden, weil es gibt nur Vorbilder und Sie sagen, aber wenn ich jetzt diese Vorbilder, wenn ich da nachhechle, dann komme ich nirgendwo an. Für mich interessiert alles und jedes, was reinkommt und wo ich sehe, es gibt einen Weg, ja. Mhm. Und das versuche ich auch unseren Leuten zu vermitteln. Es gibt nicht die besonderen Aufgaben, weil das sind die fertigen, ja. Ah, eine tolle Marke und ich mache jetzt etwas für Nike, ja. Aber Nike besteht als Nike nur deshalb, weil Leute wie wir jetzt hochstaplerisch gesprochen, ja.
Davor schon etwas dafür gemacht.
Die Leidenschaft hineingesetzt haben und der Kunde auch gewusst hat, er braucht so etwas, um dorthin zu kommen und so weiter. Nein, es ist alles interessant, was man anpackt. Und manchmal, ich bin schon gefragt worden oft, na, für die arbeitet ihr und so, das war im Möbelhandel seinerzeit so, die passen doch gar nicht zu euch, sage ich. Das deppert, was heißt, die passen nicht zu uns, ja. Sind wir uns zu fein oder was? Die machen schirche, schreckliche Prospekte. Das war noch in der Kicker-Leiner-Zeit. Die haben wir ja vor Lutz gemacht gehabt und so weiter. Und so habe ich gesagt, die brauchen uns mehr als alle anderen. Nicht? Hm. Das ist wunderbar. Aus dem kannst du etwas machen. Nicht? Und so ist es auch geworden und gewesen. Und ich denke, es geht euch nicht anders. Ne?
Ich wollte gerade fragen, die große Herausforderung, die Marke,
also ich
die Aufgabe.
Ich meine, natürlich würde man sich freuen, wenn man sagt, okay, man kann mal ein Projekt für Nike machen, aber diesen Wunsch habe ich überhaupt nicht. Was mich total reißt, ist eine Marke, die ein gutes Produkt hat, die eine gute Idee hat und ein Riesenpotenzial da ist, aus dem was zu machen. Und für mich ist es nicht der Reiz einer Marke, die eh schon super Glamour und gut dasteht, sondern für mich sind die Marken mit einem guten Purpose total interessant und die dann quasi nach vorne zu bringen und zu pushen. Was für mich aber eher relevant war, und diese Geschichte muss ich noch kurz erzählen.
Gerne.
Das war, wie ich komme ja ursprünglich aus Kärnten und bin nach Wien gekommen und da war natürlich damals die große Agentur Demna, Merlecek und Bergmann, das war immer mein Traum da zu arbeiten. Das war für mich wirklich so, also das war damals so, wann bin ich in Wien gekommen? 99 und da war das, die Agentur, also das war so toll, ja, da hat es vorne diesen Eingangsbereich gegeben und dann die Dame, die einen empfangen hat und so weiter. Auf jeden Fall habe ich mich nicht getraut, mich dann dort zu bewerben, weil ich noch ganz jung und so weiter und bin dann irgendwann auf die Angewandte gegangen, habe mich dann doch beworben, Herr Demner, und das muss ich Ihnen jetzt wirklich erzählen, als Praktikantin. Und ich habe mich nicht oft bewerben müssen in meinem Leben, aber beim Demner habe ich mich beworben und bin tatsächlich nicht genommen worden. Und das, das hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich mit Ihnen heute hier sitze. Das war die Motivation.
Super,
das freut mich.
Aber ich bin so glücklich, weil dass Sie das jetzt erwähnen, weil Sie sind jemand, der es mir offensichtlich nicht ganz übel genommen hat. Nur wir haben ja einen sehr berühmten Menschen, der inzwischen aus unserer Branche wieder raus ist, ja. Haben wir einmal, das hat aber ein CD, einer unserer CDs hat einen Texter, der sich als Texter beworben hat, schon in der Branche ein bisschen war, beurteilt und hat ihm gesagt, er soll die Branche wechseln. Wenn ich das gewusst hätte, hätte er wirklich mit mir also sehr, sehr starke Auseinandersetzungen gehabt. Das habe ich für hochmütig und unangenehm gehalten. Soll auch passieren, gut. Und dieser Texter ist der Amir Kasai gewesen. Ich habe nie verstanden über Jahre, warum der so Feindseligkeiten entwickelt hat, wie er da in Österreich eingeritten ist. Unser erstes Ziel ist, wir zerstören einmal DNB und so weiter und so fort. Nein, es ist im Laufe der Zeit, wenn du das ein bisschen aussitzt, nicht einfach aufgrund deines fortgeschrittenen Alters hast du solche Erlebnisse. Und eines Tages sitze ich zusammen mit jemandem, der Freelance bei uns gearbeitet habe, erzähl ihm diese Geschichte, weil wir so ein bisschen geplaudert haben. Und da hat er gesagt, naja, der Johannes, das war der Texter, der den Kasai gesagt hat, der soll die Branche. Du, der hat recht gehabt. Ich war mit dem bei der Linters, hat er gesagt. Linters war auch ein großer Agenturname. Der war entsetzlich als Texter. Er hat nur andere Qualitäten gehabt, aber mit dem hat er sich nicht beworben. Texter ist sein Leben offensichtlich nicht geworden, auch wenn er großartige Kreation dann geführt hat und so. Das sind so die lustigen Geschichten, die man immer wieder erlebt.
Ne? Das ist ja eigentlich auch, oder diese beiden Geschichten sind ja auch ein ganz schönes Zeichen dafür, dass es vielleicht nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern viele richtige. Und vielleicht dann in 30 Jahren sitzen wir, Frau Oberdorf, und sprechen darüber, welche Praktikanten sich bei Ihnen in der Agentur beworben haben und was aus Ihnen geworden ist.
Danke, danke für den Optimismus. You made my day. Ich stelle mir jetzt vor, wie ich in 30 Jahren da sitze. Das gefällt mir sehr gut.
Das machen wir gerne. Herr Demner, Frau Oberdorfer, damit darf ich mich für Ihre Zeit bedanken. Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Bewerten Sie unseren Podcast und teilen Sie ihn. Wir hören uns.
Weitere Talks und Diskussionen zur Zukunft von Medien, Marketing und Werbung hören Sie in diesem Podcast-Channel. Besuchen Sie uns auch auf www.horizont.at.